ARD. In Thailand war ich auf einer Permakulturfarm, also ein ganz, ganz kleiner Hof. Und ich erinnere mich immer noch zu gerne, weil ich dort Elefantenkacke abgeholt habe, weil wir das als Dünger brauchten. Und wir selbst hatten keine Elefantenkacke oder auch keine Tiere. Und da hat mich der Farmer einfach hinten auf sein Pickup geworfen, hat gesagt, komm her, wir holen da einmal die Elefantenkacke ab. Und dann haben wir mit so großen Eimern die Kacke da persönlich aufgehoben. Ich finde auch gerade kein schöneres Wort. Kacke.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 63 Hektar. Es geht mir mittlerweile schon richtig flüssig von den Lippen. Wie ist es bei dir, Maja?
Ich kann dir dabei auch sehr gut zuhören. Ich habe mich auch schon dran gewöhnt, ja.
So funktioniert Podcast nicht, dass ich die ganze Zeit rede und du hörst zu. Ja, der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Und wir grooven uns so langsam ein. Und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, und ganz wichtig, der ist ab sofort in der ARD-Audiothek zu hören. Und wenn ihr schon dabei seid, dann gebt uns doch gleich mal einen kleinen Kommentar ab oder eine Bewertung, Sternchen.
Oder ein Like. Ah, ja, eine Sterne, genau. Ja. Ganz viele am besten.
63 Hektar. Das müssen wir vielleicht nochmal erklären, was das eigentlich ist und was das bedeutet, ne?
Ja, ich glaube auch. Also wir haben es schon mal erwähnt. 63 Hektar, so groß ist ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland.
Ihr habt mehr, ne?
Das sagst du jedes Mal. Ja, jedes Mal, ne? Werde ich rot. Es geht nicht darum, wie viel man hat, sondern nur, wie wirtschaftlich man mit dem.
Das ist fast schon ein schönes Schlusswort. Mhm. Aber wir fangen ja gerade erst an. Ja. 63 Hektar. Ja, es geht hier um Landwirtschaft, um alle Fragen, die sich darum ranken. Natürlich auch um Verbraucherfragen. Das ist so eher so mein Gebiet, weil ich habe mit Landwirtschaft nicht viel am Hut. Das ist eher so dein Spezialgebiet. Ich habe mit Verbrauchen am Hut. Ich kaufe das, was ihr produziert und esse es. Und da geht es mir wahrscheinlich so wie den allermeisten. Und wir wollen mal klären, warum wir so wenig voneinander wissen. Landwirte und Verbraucher.
Ganz genau. Und ich bin auch Verbraucherin, aber auch Landwirtin, komme selber vom landwirtschaftlichen Betrieb und habe auch Landwirtschaft studiert. Und in ein paar Jahren geht's auch für mich nach Hause und dann werde ich da den Betrieb übernehmen.
Also wenn ich einen Topf Basilikum bei mir zu Hause habe, dann bin ich eigentlich auch Landwirt.
Also oder, streng genommen. Oder Hobbygärtner. Okay.
Ja, Spaß beiseite. Also unser heutiges Thema ist etwas ganz Besonderes. Es geht um Reisen. Und das ist jetzt nicht, weil Urlaubszeit ist oder weil Leute gerne wegfliegen oder so, sondern Reisen ist auch so deine große Leidenschaft.
Das stimmt.
Du hast eine Agrarweltreise gemacht. Um die soll es heute in der Folge gehen. Und da müssen wir vielleicht gleich erstmal klären, was eine Agrarweltreise ist. Aber vorher kommt mein
Lieblingsrubrik.
Ja, ich weiß, du kratzt schon mit den Hufen. Ob du die wohl vergessen hast. Eine Rubrik, in der ich wieder blöd aussehen werde
am Ende. Nein, wirst du bestimmt nicht. Aber ich werde dich trotzdem vielleicht dabei erwischen, dass du es nicht weißt. Was ist, wer oder was ist Gelbrost?
Das ist die Frage, was Gelbrost ist.
Das ist die Frage, genau. Die Rubrik ist ja so ein bisschen, ich stelle dir einen Fachbegriff vor und du musst mir erklären, was ich damit meine. Und das ist ein Fachbegriff aus der Landwirtschaft. So viel kann ich schon mal verraten.
Ja, das ist ja ganz klar. Gelbrost ist, eine farbschwache Variante vom Braunrost, vom Rotbraunrost und unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch.
Steckt.
Ja, es steht unterscheidet sich im Wesentlichen von dem herkömmlichen Rost dadurch, dass er gelb ist.
Mhm. Hast du irgendeine Wandfarbe in Gelbrost? Kann man das so bestellen?
Ich hoffe nicht.
Okay.
Das stelle ich mir nicht so schön vor, Gelbrost, Wandfarbe. ich habe keine Ahnung.
Okay.
Aber hat es was mit dem klassischen Rost zu tun? Das heißt, wenn Metall korrodiert?
Nein.
Hat
weg
es nicht.
Von Rost. Also weg von Metall, so rum.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht irgendwie so, wenn Mähdrescher ernten und dann nass werden, im Zusammenspiel mit Hafer, Weizen, ist ja auch eher so gelblich, dann entsteht Gelbrost, ist es nicht.
Nee, oh, aber das macht voll Spaß, dir dabei zuzusehen, wie du hier rumhantierst.
Gelbrost, ist es eine Pflanze?
Es hat mit Pflanzen zu tun, ja.
Also Gelbrost, manchmal haben wir Pflanzen so die verrücktesten Namen, sowas wie Fersensporn ist was. Nee.
Wie viele Pflanzen hast du auf deinem Balkon stehen?
Keine einzige mehr. Früher, das darf ich an dieser Stelle mal erzählen. Ich hatte früher von meinem Vormieter, habe ich eine Plastik-Sonnenblume geerbt und die hing auf meinem Balkon.
Und selbst die ist dir eingegangen.
Selbst die ist mir, ich habe die irgendwann weggetan, weil es jedes Mal im Frühjahr zu einem traurigen Schauspiel kam. Weil immer, wenn die ganzen Insekten kommen, die Bienen kommen auf der Suche nach Nektar. Und dann haben sie die Plastikblume angeflogen und sind dann ganz enttäuscht mit tränenden Augen weg.
Ja, ja.
Einige getropft. Bienen haben mir, glaube ich, Mittelfinger gezeigt, weil sie dachten, da, wir wirst du nur verarscht bei dem Kuhlage. Dann habe ich sie irgendwann weggenommen. Also, okay, zurück zur Pflanze. So, es gibt sowas wie Fingerhut ist ja auch irgendwie so eine Pflanze, hat ja auch so einen komischen Namen. Ja, oder Goldregen.
Ich glaube, ich höre es auf, oder? Du bist, du bist schon sehr, sehr gut gewesen. Also es ist eine Krankheit und zwar im Getreide, eine Getreidekrankheit. Also kann natürlich unseren Weizen, Hafer und Gerste betreffen. Und es sind so gelbe Flecken, die sich auf den Blättern entwickeln, die sich so länglich bilden. Du würdest wahrscheinlich einfach sagen, diese Pflanze vertrocknet. Aber es ist eigentlich ein Pilz, der natürlich den Photosynthese-Effekt zerstört. Und deswegen hat der Landwirt am Ende Ertragsverluste und eine befallene Pflanze.
Und das mögen wir nicht.
Das mögen wir nicht.
Gelbrost. Mhm. Ja, wieder was gelernt, Gelbrost. Vielen Dank, Maja.
Ja, sehr gerne.
So, und jetzt geht's auf die Reise mit uns beiden. Nimm uns mal mit auf deine Agrarweltreise. Ist das eigentlich ein Begriff, den du dir selbst ausgedacht hast?
Ich glaube schon. Also,
ist da ein Copyright drauf?
Noch nicht, nee. Aber ich finde, man kann sich darunter eigentlich ganz gut was vorstellen, oder? Weil am Ende ist es eine Weltreise.
Ehrlich gesagt nicht?
Okay. Dann habe ich schlecht gewordet, toll. Also am Ende ist es eine Weltreise, die den Schwerpunkt Landwirtschaft hatte. Also ich wollte was von der Welt sehen, wollte aber auch gleichzeitig mir die Landwirtschaft anschauen. Und deswegen habe ich während meiner Weltreise nur auf landwirtschaftlichen Betrieben gelebt. Bei den Familien wirklich hatte ich ein Zimmer und ich habe dort auch mitgearbeitet. Das heißt, ich habe auch draußen auf dem Hof mit angepackt und war eine richtige Arbeitskraft für die.
Bevor wir uns das jetzt mal im Einzelnen angucken, wo du da warst und was du da gemacht hast, würde mich mal interessieren, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Also war das vielleicht im Rahmen deines Agrarstudiums, dass du gesagt hast, das könnte mir weiterhelfen, oder war es einfach nur pures Interesse?
Also ich glaube, das waren mehrere Faktoren und auch irgendwie so ein bisschen der Zeitpunkt. Also ich habe nach meinem Agrarstudium in Göttingen bin ich nach Berlin gezogen, also in die Hauptstadt, und habe mich mit Agrarkommunikation auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe in einer Social Media Abteilung gearbeitet als Social Media Managerin und ich habe eine Seite betreut, die 80.000 Follower hatte. Und auf dieser Seite haben wir Agrarthemen kommuniziert, die an die städterische Bevölkerung gerichtet war. Also zum Beispiel haben wir einen Schweinebauern gezeigt, der eben genau gezeigt hat, wie seine Schweine gehalten werden. Und das wurde der städterische Bevölkerung gesponsert angezeigt. Also die haben das dann so auf deren Feed bekommen. Und wir hatten auch schon 80.000 Follower und da kommen ja auch dann 80.000 Meinungen. Und zeig mal einen Landwirt im Stall, da kannst du dir aber sicher sein, dass da aber das eine oder andere unnette Kommentar kommt. Und meine Aufgabe war, diese Kommentare zu moderieren. Also den Leuten, die dort was kommentiert haben, zu antworten. Und unter anderem musste ich sowas lesen. Es war jetzt ja nicht nur Schweinelandwirte, die wir da gezeigt haben, sondern ganz vielfältige Themen, die wir da aufgemacht haben. Und da musste ich mir anhören, wir vergiften die Umwelt, wir quälen unsere Tiere, wir sind profitgierig, wir beuten die Natur aus, und ich konnte ewig so weitermachen. Mhm. Und ich habe das alles gelesen und dachte so, sind wir wirklich so schlimm? Und irgendwie hat mir so ein bisschen der praktische Bezug gefehlt. Also ich wollte wirklich nochmal in die praktische Landwirtschaft. Ich bin ja direkt, wie eben gesagt, nach dem Studium in die Stadt. Und ich wollte eigentlich nochmal richtig mit anfassen. Dann habe ich überlegt, okay, mache ich jetzt nochmal eine Ausbildung oder suche ich mir irgendwie ein anderes Konzept? Okay. Und dann bin ich auf meine Weltreise gekommen, weil ich mir dachte, dann habe ich erstens auf der einen Seite, dass ich gerne reise. Zweitens, dass ich noch über den eigenen Tellerrand schaue, also über Deutschland hinweg, ein bisschen was lernen kann und internationale Bauern kennenlernen kann.
Okay, dann stand der Plan, du willst diese Agrarweltreise machen, aber ich stelle mir das nicht so einfach vor, weil es wird ja sicherlich nicht ein Agrarweltreisebüro geben, in das man reingeht und sagt, Hallöchen, ich möchte jetzt gerne zu einem Bauern in Peru fliegen und da 2 Wochen wohnen und dann zu einem Bauern in Indonesien und dann da 2 Wochen. Ich meine, das ist ja hochspezialisiert. Also wie hast du das recherchiert? Wie bist du auf die Leute gekommen? Oder gibt es tatsächlich solche Reiseanbieter, die sich darauf schon eingelassen haben und sowas anbieten?
Also es war schon sehr viel Vorbereitung. Meine Eltern haben sich auch echt gewundert, dass ich das so hingekriegt habe. Weil man muss sich ja auch einmal um diese ganzen Impfungen kümmern. Also jedes Land hat andere Krankheiten, auf die man sich irgendwie vorbereiten muss.
Einreisebestimmung. Dann muss man
sich auch mit dem Visum beschäftigen. Mhm. Wie lange darf ich eigentlich in dem jeweiligen Land sein?
Und das Problem ist doch auch immer, sobald du in einem Land bist und irgendwie die Hand rührst und etwas arbeitest, brauchst du ein anderes Visum, Arbeitsvisum, meine ich, ne?
Genau. Und deswegen habe ich es mir da schon mal einfacher gemacht und habe gesagt, okay, ich arbeite überall ehrenamtlich und arbeite für mein Bett und mein Essen. Mhm. Also es ist dann meistens so, dass man so 4 bis 6 Stunden arbeitet und dafür darf man eben bei der Familie umsonst leben und mitessen.
Ja.
Ja, genau. Und was natürlich jetzt auch in meinem Fall eine besondere Herausforderung war, ich wollte ja auch dann auf den Betrieben sein, wenn was los ist. Also ich will ja dann da sein, wenn die Ernte ist oder wenn die Abkalbezeit ist und nicht, wenn gerade irgendeine Vegetationszeit ist, wo nicht viel passiert. Das heißt, auch das musste ich so ein bisschen koordinieren, wenn ich in Chile bin.
Hast du das gemacht? Also Excel-Tabellen angelegt und hier überlegt, in Chile wird da gerade gekalbt, also muss ich irgendwie vorher nach Afrika?
Ja, also so wirklich? Ähnlich. Ich hab mir eine Tabelle angelegt, aber ich habe es auch so ein bisschen... Man kann ja mal viel planen und mir war auch so ein bisschen bewusst, am Ende werde ich eh wahrscheinlich irgendwas umschmeißen, aber ich hatte so feste Orte, wo ich auf jeden Fall sein werde, weil das auch mit den Leuten schon abgesprochen war, ich da angekündigt war, die mich natürlich auch eingeplant haben als Erntehelferin oder irgendwie so, und dazwischen hatte ich dann manchmal einen Monat, wo ich dann noch nicht wusste, wo ich hin kann. Und da habe ich mir dann mit modernsten Mitteln, also zum Beispiel gab es damals oder heute auch immer noch, ist ja erst 3 Jahre her, 4 Jahre her, Apps, die ich genutzt habe, auf der landwirtschaftliche Betriebe auf Erntejobs aufmerksam gemacht haben, auch weltweit. Und da konnte ich mich dann einfach so durchscrollen. Da gibt es dann zum Beispiel Weingüter, die zur Weintrauben-Erntezeit Leute gesucht haben oder
krass, sowas unterschiedlichste gibt es.
Betriebe.
Ja. So, okay. Und in welchen Ländern warst du dann?
Ich habe insgesamt 8 Länder bereist. Mhm. Ich wollte auch auf jeden Fall in jedem Land, in dem ich bin, mir kurz die Zeit geben, das Land auch richtig kennenzulernen. Und deswegen wollte ich da auf jeden Fall einen Monat bleiben. Genau, ich habe angefangen mit Neuseeland. Dann war ich in Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand, in Indien, in Chile, in Peru und in Argentinien. Und dann kam irgendwann Corona. Das heißt, ich musste meine Weltreise nach 8 Monaten abbrechen.
Sonst
hätte ich noch
weiter.
Viel mehr mir angeschaut.
Guck an, ich habe festgestellt, dass ich in 2, 3 Ländern auch schon war.
Wollte ich dich gerade mal fragen, was kennst du davon schon?
Neuseeland kenne ich nur von der Hobbit. Und Herr der Ringe, also aus dem Fernsehen, aber tatsächlich war ich mal in Indonesien, wobei das ist ein bisschen gelogen, also ich war auch in Bali, ist Indonesien vom Staatsgebiet her, aber ich finde Bali hat jetzt mit Indonesien wahrscheinlich, wie du es kennengelernt hast, nicht allzu viel zu tun, ist sehr touristisch.
Was hast du denn von der Landwirtschaft so mitnehmen können?
Reisfelder.
Ja.
Unfassbar, hinter unserem Haus war wirklich direkt, wenn man aus dem Badezimmerfenster runtergeguckt hat, war ein Reisfeld. Da stand das Wasser 20 Zentimeter hoch und da ist auch ab und zu jemand, ein Reisbauer, dann da durch die Reihen gegangen, gestapft mit seinen nackten Füßen durch den Schlamm und hat da irgendwas an den Reispflanzen
gecheckt. Weißt du denn, warum Reis unter Wasser gesetzt ist?
Wenn ich sage, weil die Pflanze sehr viel Wasser braucht, wäre dir das wahrscheinlich zu einfach, so wie du mich anguckst.
Ist auch falsch.
Ist es falsch?
Aber man denkt das, ne? Man denkt, irgendwie ist eine wasserliebende Pflanze und die muss jetzt irgendwie die ganze Zeit unter Wasser
sein. Ist nicht so?
Nee, das wird extra sozusagen so ertränkt für Unkräuter.
Ach, weil die unter Wasser nicht wachsen?
Ja.
In Thailand war ich natürlich auch noch. Da kann ich sehr wenig über die Landwirtschaft sagen, außer das, was... dass das Ananas in unserem Vorgarten wächst. Also wenn wir da sind. Die
Ananasfelder sehen schön aus, oder? Mit diesen Kronen.
Es ist sowieso faszinierend. Man kommt da raus und sagt, hier wächst Ananas, das muss ja das Paradies sein.
Ja.
Und Mangos an Mangobäumen. Mhm. Und dann ist man ganz aufgeregt und läuft zu jedem Einheimischen und sagt, guck mal, da wachsen Mangos. Und dann so, ja, es ist ganz normal hier.
In Thailand war ich auf einer Permakulturfarm, also ein ganz, ganz kleiner Hof mit gerade mal 2 Hektar. Und ich erinnere mich immer noch zu gerne, weil ich dort Elefantenkacke abgeholt habe, weil wir das als Dünger brauchten und für unseren Komposthaufen für die Humusbildung. Und wir selbst hatten keine Elefantenkacke oder auch keine Tiere. Und da hat mich der Farmer einfach hinten auf sein Pickup geworfen, hat gesagt, komm her, wir haben hier so einen Deal mit den Elefantenleuten. wir holen da einmal die Elefantenkacke ab. Dann haben wir mit so großen Eimern die Kacke da persönlich aufgehoben. Ich finde auch gerade kein schöneres Wort. Kacke.
Ja, ich auch nicht. Ich finde,
aber ihr könnt euch darunter jetzt auch
ja,
gut was vorstellen.
Und wenn man mal im Zoo war, dann hat man ja ungefähr eine Vorstellung davon, wie viel da auch dann irgendwann da ist.
So, ja, für uns hat es auf jeden Fall gereicht. Und dann ging es eigentlich genauso spannend weiter, weil dann hat der Landwirt gesagt, okay, weil es jetzt so lieb von euch war, wir waren so eine Truppe von 5, glaube ich, die da mitgeholfen haben zu der damaligen Zeit auf dem Hof, hat er gesagt, hier gibt es so einen reißenden Fluss und ihr könnt euch jetzt den Fluss so runtertreiben lassen, weil der geht genau an der Farm vorbei.
Ja.
Und wir dachten uns, oh, voll cool, ja, machen wir voll gerne. Und dann waren wir in diesem Fluss und haben uns so treiben lassen. Und mir war gar nicht klar, aber jetzt, wenn ich es erzähle, ist es für jeden selbstverständlich, dass es in Thailand die giftigsten und größten Schlangen gibt.
Ich wollte gerade sagen, Maja, sag mal, wie bekloppt kann man sein? Ich würde doch niemals in so einen Fluss reingehen, weil alles, was die töten kann, lebt in so einem Fluss.
Ja, und Schlangen, dann sehe ich Krokodile. So von der Seite ein Ast, der so über den Fluss hing und dann macht so richtig laut Plansch, also richtig laut. Und dann sehe ich nur, wie so eine ganz, ganz dicke, große, also so beindick Schlange ins Wasser hüpft. Und da wirst du aber nervös.
Ja. Hat es die auf dich abgesehen?
Nee, die hat mich dann nicht gefunden. Aber ich hatte kurz einen Herzrasen.
Boah.
Und solche Momente hatte ich einige auf der Agrarweltreise.
Lass uns mal chronologisch starten. Neuseeland.
Ja, Neuseeland. Also ich bin nach Neuseeland geflogen, weil ich eine ganz tolle Doku geschaut habe. Und
der Ringe.
Fast. Ging es über einen deutschen Landwirt, der ausgewandert ist und seine große Liebe ist ihn sogar noch hinterhergezogen. Er hatte eine Farm mit 600 Vieh und zwar eine Milchviehfarm und ich fand das so interessant, weil die Tiere dort 365 Tage im Jahr draußen stehen und das geht aus dem Grund, weil da die Vegetationsbedingungen so sind, dass die Weideflächen das aushalten. Und die haben auch einfach noch wahnsinnig viel Platz und überhaupt die Weiden. Genau, und ich kam da zu der Zeit hin, wo die Abkalbezeit war. Das heißt, alle Kühe haben zur selben Zeit ihre Kälber bekommen. Und am Tag sind so von 4 bis 10 Kälber geboren.
Okay, das ist nur für mich als Laie. Das ist jetzt aber kein Zufall, weil die alle zur selben Zeit jetzt Liebe machen.
Die wurden künstlich besamt.
Danke, dass du mir diese Illusion da nimmst. Das hätte ich mir auch irgendwie denken können, dass das kontrolliert wird, aber okay.
Genau, ich kam dann auf jeden Fall schon, als die
schwanger waren und dann trächtig sagt man.
Als die gerade geboren wurden, die Kälber.
600?
Ja. In der Zahl, ja, in der Zeit.
Das ist ja Fließbandarbeit.
Ja, und da kam es natürlich auch zu Schwergeburten, das fand ich interessant.
Was bedeutet das?
Schwergeburten heißt, ein Kalb, was irgendwie falsch liegt. Und wo man dann nachhelfen muss, weil die Beinchen nicht nach vorne gehen oder die Schnauze nicht zuerst kommt, sondern war irgendwie verknotet. Da habe ich dann mitgeholfen. Da war ich wirklich mit meinem gesamten Arm in der Kuh und habe der Tierärztin da geholfen, das mit rauszuziehen. Also es waren schon echt wahnsinnige Begegnungen da.
Aber sind das manchmal Momente, wo du dich fragst, was mache ich hier gerade? Also wenn man wirklich bis zur Schulter in so einer Kuh steckt in Neuseeland, und sich denkt, war das wirklich die richtige Entscheidung oder hast du in dem Moment gedacht, ja, genau deswegen?
Ja, in dem Moment ging es mir einfach nur ums Tier, weil ich ja wusste, das Muttertier leidet gerade, ne, und hat schon viele, viele Stunden versucht, dieses Kalb rauszupressen und ohne uns Menschen wäre es in dem Moment verendet. Von daher geht es mir da dann einfach nur darum, das Kalb zu retten und das Muttertier zu retten. Ich habe mir in der Zeit gedacht, Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht, ob ich jetzt vom Ackerbaubetrieb komme oder von einem Viehbetrieb. Weil ich glaube, diese Leidenschaft für Tierhaltung muss man gelernt haben. Weil für mich war es einfach, ich habe an vielen Stellen geschluckt, weil es mir auch echt schwer gefallen ist. Also zum einen das Melken. Ja, das ist so eine Routinearbeit. Jeden Morgen um 4 Uhr und die Abkalbezeit war auch zum neuseeländischen Winter. Das heißt, es war kalt, du bist in dicker Jacke und Frost hast du irgendwie das Melkgestell irgendwie morgens warm gerieben. Und es hat 3 Stunden gedauert, egal wie schnell du dich beeilst. Das Melken morgens dauert 3 Stunden und abends 3 Stunden. Das sind so 6 Stunden vom Tag und du hast eigentlich noch nichts anderes getan. Keine Weide umgesteckt, keine Tiere gefüttert, keinen Einstreu gemacht und so weiter. Ohrenmarken und was da nicht alles dazu gehört zu der Zeit. Also das ist eine sehr, sehr arbeitsintensive Zeit gewesen.
Ja, und anders als in Deutschland ist es ja dann so, wenn du sagst, die machen das 365 Tage im Jahr, dann haben die ja auch gar keinen frei.
Also Landwirte in Deutschland machen es auch 365 Tage im Jahr, dass sie ihre Tiere melken.
Du hast recht.
Die kommen nur nicht auf die Weide und sie müssen sie wahrscheinlich nicht richtig zum Melkstand treiben.
Mhm. Mhm. Okay, das heißt, du hast Kühe gemolken, du hast Kuhbabys auf die Welt geholfen, Kälbern. Ja. Das heißt, du bist so eine Art Hebamme gewesen.
Und ich habe dann den Kälbern beigebracht, wie sie vom Eimer trinken. Ne, weil man nimmt ja dann das Kalb dem Muttertier weg.
Ja.
Und das muss man dem ja dann beibringen, wo jetzt die Milch herkommt.
Das sind so Eimer mit so einem Nuckel dran, ne?
Genau, ja. Und dem muss man das dann erstmal zeigen, sonst verstehen die das nicht. Aber
wie macht man das?
Man hält die zwei Fingerchen an die Schnauze und dann fangen die anderen zu saugen und dann geht man mit den Fingern immer mehr zum Eimer.
Ach so, ich dachte, man muss das selber vormachen. Man muss einmal einen Schluck nehmen.
Nee.
Ja, was hast du da an Sachen mitgenommen aus Neuseeland?
Wie auf allen Höfen eigentlich die Gastfreundschaft. Ne? Also, dass mich da jemand so aufnimmt und auch mir die Zeit schenkt, mir so viel zu erklären. Weil ich kam auch hin und hatte viele Fragen. Und ich habe gemerkt, dass der Landwirt sich richtig freut. Er hatte jetzt noch keinen Sohn oder so weiter, der schon so alt war wie ich, dem man das mal erklären kann. Von daher habe ich so gemerkt, da ist jemand richtig euphorisch. Das hat mir immer viel, viel Spaß gemacht. Aber auch, um jetzt mal ehrlich zu sein, dass ich da dieses Arbeitsverhältnis schwierig fand, weil ich war ja gelernte Landwirtin, also habe das ja auch studiert, aber da waren auch viele Reisende. Das ist auch ein Problem in Neuseeland, dass die oftmals Schwierigkeiten haben, feste Arbeitskräfte zu finden für so Peakzeiten. Ne? Also es war jetzt ja sozusagen so eine Peakzeit, die Abkalbezeit. Das heißt, da waren einfach ganz normale Backpacker, die dann da mit angepackt haben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass denen das auch so ein bisschen egal ist, wie jetzt gerade da die Arbeit ausgeführt ist, ob das alles korrekt ist oder nicht. Und das tat mir manchmal ein bisschen leid, das so mit anzuschauen.
Aber würdest du sagen, dass die da Down Under im Prinzip auch nichts anderes machen als wir hier?
Worauf willst du hinaus? Also irgendein Vergleich?
Ja, keine Ahnung. Also wenn man da runterkommt und man kennt so ein bisschen Landwirtschaft hier aus Norddeutschland und dann kommt man auf einmal nach Neuseeland und fragt sich, warum melken die Kuh jetzt so? Oder warum ist es...
Also was es in Deutschland zum Beispiel nicht gibt, was es da aber gibt, sind Bobbykälber.
Und was ist das?
Bobbykälber sind Kälber, die nur 3 Tage leben. Die haben ein ganz besonderes Fleisch, weil die nur Milch zu sich genommen haben und niemals Gras gesehen haben. Und die werden schon nach 3 Tagen mit knapp 40 Kilo zum Schlachter gefahren.
Oha.
Da war ich persönlich dann auch ich bin da auch einfach super emotional, was das angeht. Ich hatte auch wenig Berührungspunkte, wie gesagt, mit Tierhaltung. Und dann die Tiere, die gerade mal 3 Tage Tageslicht gesehen haben, auf die Abstellschlachtrampe zu heben. Als Frau, für mich fand ich das Tier auch einfach schon schwer und ich hatte auch Angst. Das waren schon so Momente, die mich geprägt haben.
Ja, das kann ich mir denken. Das alleine wäre noch ein anderes Thema.
Darüber
zu reden. Wollen wir jetzt nicht machen. Okay, weil wir so viele Reiseziele hatten, Neuseeland, dann ging es ab nach...
Indonesien, das hatten wir eben einmal kurz schon angerissen, Reisanbau, da habe ich mir eine Algenfarm angeschaut, da habe ich jetzt nicht wirklich mit gelebt.
Eine Algenfarm?
Am Meeresgrund haben die Algen angebunden und die haben das verkauft an die Kosmetikbranche, die daraus dieses Öl brauchten für zum Beispiel die Konsistenz für Lippenstift oder Parfüm oder auch als Verdickungsmittel beim Kochen als vegetarische Variante.
Das kann man alles aus Algen machen.
Wahnsinn, ne?
Guck an.
Gibt es auch in der Nähe von Sylt. Ich hatte mal geschaut, weil ich das so faszinierend fand. Das haben wir in Deutschland auch. Aber in ganz, ganz geringen Mengen.
Dann
war ich in Thailand, wie eben gerade schon erzählt.
Wo da? Eher im Norden wahrscheinlich, ne?
Ich bin in Phuket gelandet und musste dann noch 300 Kilometer ins Land fahren.
Okay.
Das sind ja immer so ganz, ganz kleine Orte gewesen.
Ist wurscht.
Kennt wahrscheinlich auch keiner. Genau, da war ich auch auf einer Permakulturfarm. Kannst du damit eigentlich was anfangen,
Null. Wenn ich sage bei Permakultur? Denke ich, wieso Thailand? Das ist doch frostig. Perma ist doch irgendwas mit Frost. Der Boden ist gefroren und irgendwann taut er auf und dann findet man so ein Mammutskelett. Das ist Perma was?
Permakultur.
Permakultur. Also Perma ist ja, vermutlich, ich weiß nicht, ist das griechisch oder lateinisch, Perma ist ja wahrscheinlich irgendwas von permanent, also immer ewig und
ja.
Also dauerhafte Kulturen vermutlich, würde ich das mal herleiten, weil ja. Permafrost ist ja immer gefroren. Also egal ob Sommer oder Winter, das heißt Permakultur ist wahrscheinlich eine immerwährende, dauerhafte, 365 Tage im Jahr anbaufähige, und deine Augen beginnen zu leuchten.
Ja, ich bin fasziniert, wie du es herleistest.
Es ist eine immer anbaubare Kultur, die immer Vegetationszeit hat oder immer angebaut werden kann.
Ja, Beispiel, also jetzt hast du es so kompliziert ausgedrückt, jetzt musst du uns auch noch ein Bild malen davon, was du gerade beschrieben hast. Also welche permanente Kultur gibt es denn, die man einmal im Jahr anbaut und dann erstmal ewig hat?
Gerade eben habe ich noch gejubelt, weil ich wusste, ich habe irgendwas richtig gemacht und jetzt stehe ich schon wieder vor der nächsten Aufgabe und weiß, ich werde versagen.
Zum Beispiel Bananen.
Bananen.
Aha.
Bananen.
Ja.
Ja. Ananas.
Kokos.
Kokos. Was wächst da noch so in Thailand? Mango, Jackfruit, Durian. Die Durianfruit, diese Stinkfrucht.
Ah, ja, ja,
die
genau.
Auch immer. Was haben wir noch? Papaya.
Ja. Magst du Papaya?
Nicht so gerne. Mango liebe ich total.
Witzigerweise mochte ich das auch nie, aber wenn man mal da ist, wo es wirklich, wo es auch Papaya gibt, dann schmeckt das echt richtig gut. Vor allem, wenn du noch so ein paar Tropfen Zitrone drüber machst.
Naja, und die machen ja auch Papayasalat. Das ist ja ganz, ganz grün dann noch. Ja. So, die verwenden sie ja an allen Reifestufen. Ne? Also um welche
Frucht? Chili. Chili. Hatten wir auch noch ganz viele Chilischoten. Kakao.
Ach,
Kaffee.
Mhm. Was ist dir in Thailand besonders aufgefallen?
In Thailand ist mir aufgefallen, jetzt will ich einmal kurz wieder in die Zeit gehen. Erstens, ich muss es leider immer wieder sagen, beziehungsweise es ist ja das Schöne daran, Gastfreundschaft und wie wenig es auch braucht. Also ich habe da eine ganz, ganz einfache Unterkunft gehabt, so ein Bambushäuschen. Man kann eigentlich nicht dazu Matratze sagen, sondern nur so eine kleine Decke, die ich da noch hatte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, mir geht's gut. Ne? Man denkt ja irgendwie, man muss alles irgendwie voll schick einrichten und alles ganz schick um sich herum haben. Aber da so ganz einfach mal zu leben, jeden Morgen aufzustehen und morgens als Aufgabe zu haben, erstmal eine Stunde alle Pflanzen zu bewässern. Du, da ging's mir, da hatte ich irgendwie eine schöne Zeit. Es war so ganz entschleunigt und ganz ein ganz, ganz einfaches Leben.
Ah, das finde ich faszinierend, weil das impliziert ja so ein bisschen, dass es in Deutschland oder hier ein bisschen anders läuft. Bisschen stressiger. Das heißt also, ist der Produktionsdruck da nicht so groß? Oder machen die sich vielleicht nicht so einen Stress?
Also der Hof, auf dem ich war, die hatten ja nur so 2 Hektar. Es war jetzt, und das ist aber auch die Realität in Thailand. Die haben noch ganz, ganz viele Höfe, die sich so selbst versorgen, also Selbstversorgerhöfe. Und dann gibt es, also im Kontrast dazu, so Megabetriebe. Auch das gibt es in Thailand. Mhm. Aber ich war halt auf einem, der nur 2 Hektar hatte. Von daher, der hat davon gelebt, dass er Leute eingeladen hat, die mit angepackt haben, die da tagtäglich mit in der Küche mitgeholfen haben, für eine Mannschaft von 15 Leuten gekocht haben, frisch gekocht haben. Also das, was alles da im Garten gewachsen ist.
Und also ich stelle mir vor, ich wäre, glaube ich, die ersten 2 Tage hätte ich dem armen Bauern da sämtliche Mangos weggefuttert und hätte da keine einzige verkaufen können.
Aber ich stand ehrlich gesagt die ganze Zeit vom Avocado-Baum, hat man gewartet, dass der die erste Avocado. Irgendwie hatte der Probleme da, der Baum, der kam nicht.
Ja, ich wollte damals in Thailand, da stehen auch überall diese Jackfruit-Bäume an den Straßenrändern. Das sind ja riesige Früchte.
Ja, ja.
Und ich wollte unbedingt, weil ich die so gerne mag, dachte ich mir, ich pflück da jetzt eine und habe die dann abgesägt mit so einem Taschenmesser, dann kam so ein Saft raus, der hat die ganzen Hände verklebt, das hatte ich noch tagelang später dran und bin damit dann zu unserem Hotel und habe denen das auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier ist die Jackfruit, ich mag die so gerne, helf mir mal bitte, die auseinanderzuschneiden. Dann haben die sich kaputt gelacht, weil und ich so, warum lacht ihr denn jetzt und so, was ist los? Und dann, naja, bis ich dann rausgefunden habe, dass es überhaupt keine Erntezeit war für die Jackfruit, dass sie total unreif war. Die haben gesagt, das ist völliger Quatsch, die ganze wegschmeißen, die taugt nichts.
Ja.
Das muss man dann auch erstmal lernen. Und das Ding war für mich schon richtig groß.
Genau, dachte, und die wussten auch gar nicht in Thailand, dass wir das in Deutschland an vielen Orten so als Fleischersatzprodukte auch nehmen, dieses Jackfruit. Mhm. Ne? Das kennen wir ja so zubereitet als Schnitzel. Und das wussten die da auch gar nicht.
Thailand. Wie lange warst du da?
In Thailand war ich auch 1 Monat.
Okay.
Genau.
Ich werde dich am Ende fragen, wo es dir am besten gefallen hat, und dann wirst du deine Aufenthalte ranken müssen.
Hatte ich schon was zu den Philippinen gesagt? Nee. Weil da wollte ich nämlich auch nochmal zu sagen, dass ich da so einen ganz netten Farmer hatte, der einem oder mir besonders klar gemacht hat, wie schön das ist, wenn man so eine enge Zusammenarbeit mit Restaurants hat. Auf seiner Farm, auf der ich auch gewohnt und gelebt habe, hatte er Kräuter angebaut, Salate, aber auch Bananen, Kokosnüsse und so weiter. Und er hatte und auch eigenen Honig produziert. Und er hatte Restaurants, die das dann ab Hof abgekauft haben und abgeholt haben. Und er ist dann persönlich immer dort auch essen gewesen und konnte dann ganz genau feststellen, in diesem Monat war mein Salat so und so. Ja. Und wir haben dann auch am Ende meiner Zeit, ich war ja einen Monat da, die Köche eingeladen, weil er gesagt hat, hey, ich habe eine Deutsche hier, die will euch jetzt mal was aus ihrer Kultur hier zeigen und muss dann was für die kochen. Und es war so ein richtiges Zusammensein. Und irgendwie finde ich, dass diese sozusagen Produktionskette oder Lebensmittelproduktionskette in Deutschland, die ist ja gar nicht nachvollziehbar mehr. Mhm. Und da war es so von der einen Hand in die nächste und man saß auf einmal im schicken Restaurant und auch wenn dieser Honig nur übers Eis gelegt war oder der Reis irgendwie besonders geröstet war, es war einfach schön zu sehen, wie der Koch sich über die Qualität freut und wie der Landwirt sich über das Produkt am Ende freut.
Was hast du denn gekocht?
Ich war dort mit einer, die aus Bayern kam und wir hatten dann zusammen so Schöpfnudeln gemacht, beziehungsweise Käsespätzle. Haben wir gemacht und das war eine richtige Herausforderung, weil es da gar kein richtiges Mehl gab. Da gab es irgendwie nur so Reismehl und das hatte eine ganz andere Konsistenz.
Auf den Philippinen sind wir mittlerweile. Mhm. Wo ging es danach hin?
Ich glaube, da sind wir so ein bisschen in der Reihenfolge durcheinander gekommen, ist aber auch gar nicht so weiter schlimm. Ich war dann noch in Indien. Ich glaube, das war mit eins der anstrengendsten Länder.
Warum?
Dort habe ich mich einfach als Frau wahnsinnig unsicher gefühlt. Ich hatte dort als erstes Ziel, da gab es eine Partneruniversität von meiner Uni aus Göttingen. Und ich wollte da nicht Workshop, aber es gab so eine Art Messe für 4 Tage. Und ich wollte die 4 Tage diese Messe besuchen und musste immer durch Bangalore. In Bangalore habe ich gewohnt. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Das ist so ein bisschen das Silicon Valley, ist eigentlich so eher bekannt für modernste Technik und für diese Branche. Und auf jeden Fall war ich da auf dieser Messe und bin nie hingekommen, ohne dass ich bestimmt 15 Mal angequatscht wurde von irgendwelchen Männern. Und ich bin auch nie zurückgekommen, ohne dass ich hätte einfach mal mich frei bewegen können oder auf der Straße gehen können. Und ich habe mich da immer ein bisschen bedrängt gefühlt.
Okay.
Ja.
Das wäre mir auch sehr unangenehm, glaube ich.
Und dann, um jetzt nochmal auf die Landwirtschaft zu sprechen zu kommen, ist mir so auf dem Straßenbild erstmal aufgefallen, das ist auch ein wahnsinnig großes Problem in Indien, die ganzen Transportketten, also erstmal überhaupt deine Tomate vom Feld zum Markt zu bringen, ohne dass sie bis dahin schon eigentlich aufgeditscht und verschimmelt ist, weil sie die Fahrt nicht überstanden hat, diese holprigen Straßen und der Hitze ausgesetzt. Also das war richtig schlimm mit anzuschauen, dass das Lebensmittel an sich, das gibt's, aber es schafft so nicht auf dem Markt, weil es die Strecke bis dahin einfach nicht in einer Qualität schafft, die man eigentlich erwartet. Das fand ich traurig. Was? Genau, also der Landwirt da, ne, der ist ja dann auch einfach darauf angewiesen, dass es am Ende jemand kauft und der hat ja bis dahin auch schon so viel Zeit und Geld und Mühe reingesteckt und dann am Ende scheitert es dann daran, dass es einfach so traurig mit anzugucken. Genau, und ich war ja dann in der Uni, dort habe ich dann auch gelernt, dass Indien ein ganz, ganz großes Problem mit so Feldbränden hat. Und ich hatte mir da eine Vorlesung dann angehört, wo den Landwirten beigebracht worden ist, hey, wenn ihr die Hecken so und so anbaut, dann könnt ihr erstmal dieses schnelle Feuer aufhalten, weil es dann kurz einmal mit diesem Busch beschäftigt ist. Mhm. Also so, dass man so ein bisschen diese Feuergewalten versucht aufzuhalten. Das fand ich auch alles Wahnsinn.
Ja, spannend. Also auch so, mal so, ich nenne das jetzt mal so exotische Probleme kennenzulernen, mit denen man hier in Norddeutschland wahrscheinlich eher nicht so konfrontiert ist als Landwirt, ne?
Ja.
Was ist so man hört ja auch immer wie so mit Schlangen, giftigen Tieren auf landwirtschaftlichen Betrieben. Das ist ja auch etwas, was wir hier in Norddeutschland gar nicht kennen. Aber so in Indien sind ja auch diese ganzen, ich sage es mal, Viecher unterwegs. Da würde ich als Landwirt auch denken, boah, ich weiß nicht, irgendwie, man geht ja auch jeden Tag auf so ein Feld und denkt sich, ich gehe jetzt gerade in so einen Lebensraum eines giftigen Tieres rein.
Also,
kein schönes Gefühl, oder?
In Indien hatte ich jetzt nicht das Gefühl, da war ich auf einer Mangofarm übrigens. Da hatte ich jetzt keine Begegnung mit irgendwelchen giftigen Tieren, aber auf den Philippinen und in Thailand gehört es eigentlich so zur Arbeitsausrüstung, dass du gefühlt noch so ein halbes Schwert an deinem Gürtel hast, wo du dann immer drauf reagieren kannst, wenn irgendwelche Schlangen und so weiter kommen.
Krass, ist ja ein lebensgefährlicher Beruf dann da.
Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass in der einen oder anderen Situation, dass es mal brenzlig wurde, wie gesagt, bei mir jetzt zum Beispiel mit den Schlangen.
Boah, ich könnte das nicht. Ich bin ja so ein Schisser, was Tiere angeht, ne? Ich habe in Thailand mal einen Skorpion gesehen und habe das ganze Land in Alarmbereitschaft versetzen wollen.
Ich habe einen Skorpion gegessen. Auf so ein Foodmarket.
Ist man dann immun gegen Skorpionstiche oder warum macht man sowas?
Ich hatte mir vorgenommen, überall wo ich bin, werde ich mich auf die Kultur und das Essen einlassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nur so ein Touri-Ding ist, dass man da auf einmal Skorpione aufgespießt essen darf, aber ich habe es auf jeden Fall kross gebraten vom Grill gegessen.
Maja Mokwitz ist ab sofort nicht mehr gefährdet durch Skorpiongift. Ich könnte dir stundenlang zuhören und das will ich auch, aber die Zeit rennt und ich würde jetzt einfach mal folgenden Vorschlag machen. Wir pausieren deine Agrarweltreise an dieser Stelle und lassen den asiatischen Raum hinter uns und gehen dann noch rüber nach
Chile, Peru und Argentinien.
Chile, Peru, Argentinien, Südamerika.
Südamerika.
Wollen wir es so machen? Richtig. Dann machen wir das
super
in der nächsten
gerne.
Folge. Und jetzt hast du noch so eine kleine Rubrik für uns, ne?
Ja, ich liebe ja unsere Rubriken und das ist unsere Ach-was-Rubrik. Also denk dran, am Ende würde ich mich freuen, wenn du sagst, ach was, Maja, das wusste ich aber nicht. Also wir haben heute über meine Agrarweltreise gesprochen und ich wollte darauf aufmerksam machen, dass man ja auch in Deutschland auf landwirtschaftlichen Betrieben urlauben kann. Und ich finde das total das schöne Angebot, weil sich die Betriebe auch immer mehr Mühe geben, auch gleichzeitig was zu erzählen. Also zum Beispiel, ich kenne einen Betrieb, da kann man dann irgendwie Butter schütteln oder da gibt es irgendwie so Erklärtafeln, QR-Codes, dass man so über den Hof gehen kann und dann werden einem, egal wo man irgendwie vor welchem Hoftor man steht, wird einem irgendwas erklärt. Und ich glaube, dass man da durch diesen Weg auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zu übernachten ganz, ganz viel lernen kann. Und jetzt habe ich noch eine Zahl. Also mittlerweile in Deutschland, zumindest im Jahr 2022, gab es 60 Millionen Übernachtungen auf Ferienhöfen. Das finde ich eine ganz ordentliche Zahl.
Jetzt kommt der Moment, wo ich ach was sagen muss. Ne? Ja. Ach was. Aber das finde ich wirklich spannend, weil in meiner Vorstellung sind so diese Landwirtschaftstouristen so für die Landwirte auch eher so dann vielleicht auch so lästiges Übel. Die denken dann, okay, das ist eine zusätzliche Einnahmequelle, aber am Ende denken die sich, oh Gott, da kommen jetzt wieder diese Touristen, die zupfen jetzt unseren Kühen rum und schütteln da unsere Milch und am Ende machen die nur mehr Chaos und helfen gar nicht. Aber gut, sie lassen ein bisschen Geld da.
Ich glaube, wenn man die sehr gut empfängt, die Gäste, und dann einmal kurz ein paar Hausregeln erklärt, und manches ist ja auch irgendwo selbstverständlich, dass ich jetzt nicht irgendwo in irgendeinen Stall reinlaufe und zu den Tieren renne, sondern schaue, was da so erlaubt ist. Ich glaube, da ist schon ein Miteinander auf jeden Fall möglich. Und falls man nicht in Deutschland solche Besichtigungen oder Ferienurlaube machen möchte, kann man das auch in Italien zum Beispiel auf so einer Olivenfarm und vielleicht auch bei der Ernte mithelfen oder auf einem Weingut in Frankreich. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich darf jetzt ja keine Werbung machen, aber da gibt es auf jeden Fall Apps, die einem das vorschlagen, wo es solche Orte gibt.
Ja, oh, kriegt man gleich Lust, Urlaub zu machen.
Ja, ne?
Vielen, vielen Dank für diese internationalen Einblicke in die Landwirtschaft. Ich fand es hochinteressant und wir reden ja in der nächsten Folge weiter. Wenn euch das bis hierhin gut gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast 63 Hektar in der ARD Audiothek. Und wenn ihr schon mal da seid, empfehle ich euch auch noch einen weiteren ganz, ganz tollen Podcast. Der heißt Feld, Wald und Krise, Landschaften im Wandel. Da fragen Andreas Jakob und Fred Pilarski nach der Zukunft von Kultur, Natur und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten und suchen auch nach Antworten aus der Wissenschaft. Das ist ein RBB-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk Querfeldein. Streift so ein bisschen unser Thema auch, ist hochinteressant.
Wollte ich gerade sagen, ja. Und man kann auch übrigens uns schreiben, falls ihr jetzt nochmal Fragen habt oder generelle irgendwelche Ergänzungen, dann könnt ihr uns schreiben auf 63hektar@ndr.de.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder und dann geht's nach Südamerika.
Ja, bis dahin.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.